HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert bei Radio Energy.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV,
meine Frau.
Wow. Profis von euch haben es gehört, wir sind heute vollzählig. Mit dabei ist Muchel.
Moin.
Kai.
Moin, moin.
Bones.
Hallo.
Spielt auch kein Golf oder hat auch nicht das Baby. Und ich, Gato. Ich bin auch dabei. Kai hat eben schon gesagt, wenn der HSV wenigstens nicht performt, dann performen wir, indem wir endlich mal wieder alle zu viert da sind. Ne? Und ich glaube, wir haben heute eigentlich eine ganz coole und spannende Folge vor uns. Also cool, relativ, auf jeden Fall spannend. Der HSV hat das Derby verloren am Freitag. Darum wird es sich heute drehen und dann auch noch einen Ausblick geben. Ihr habt ganz viele Nachrichten geschickt. Kick-Tipp-Gruppe, da ist ordentlich was los. Da werden wir ein bisschen was zitieren. Instagram glüht auch. Also wir haben viele spannende Thesen über den HSV. Ich würde mal sagen, wir starten erstmal damit, wie habt ihr denn das Derby gesehen? Muchel, ich glaube, du hast die Fahne hochgehalten im Stadion, oder?
Mal wieder.
Mal wieder, ja.
Mal wieder im Stadion. Ja, ich war im Stadion tatsächlich, ja. War irgendwie besonders, am Ende auch besonders scheiße. besonders insofern, dass es natürlich irgendwie so, klar, es ist Derby und man hofft natürlich bei so einem Derby, dass irgendwie, da machen die Fans halt unheimlich viel aus, ne? Da brennt die Luft und man pusht sich gegenseitig und der Block ist voll, Pyro, Spruchbänder, irgendwie, das ist so Derby, die Spieler sind im besten Fall derbe heiß, also die Fans sind sowieso immer, man macht einen Mobmarsch vorm Spiel, läuft irgendwie zum Millerntor, irgendwie brüllt durch die Straßen, dass ganz Hamburg weiß, dass der HSV da ist, so, Flaschen fliegen, gehen kaputt, das sind so Fußballgeräusche, die gehören irgendwie mit dazu, so, ne? Und kleine Scharmützel mit der Polizei und so, das ist all diese Sachen und irgendwie, ja, war nicht viel davon zu sehen. Also klar, im Vorwege gab es irgendwie einen kleinen Derby-Marsch, den die Ultraszene versucht hat, irgendwie zu machen, die nicht ins Stadion gegangen sind, sondern sich dann Holzenstraße getroffen haben und dann gemeinsam zum nach St. Pauli gehen wollten. Da hat die Polizei nicht so ganz mitgemacht und hat sie gekesselt und irgendwie mit Wasserwerfern an der Holzenstraße in Zaum gehalten.
Crazy.
Und da
gibt es ja so ein Video, oder? Und die das sehen wollen, die können uns ja ruhig schreiben, dann kriegen sie das, oder?
Ich glaube, mittlerweile hat es fast jeder gesehen, aber wer es gerne haben möchte, dem können wir es gerne schicken. Zumindest war es dann so, dass die Polizei immer 5 Leute aus diesem Pulk rausgelassen hat und gesagt hat, alles klar, ihr geht jetzt in 5er-Gruppen Richtung Reeperbahn auf dem Hans-Albers-Platz und nicht im gesamten Mob. Das haben die St. Pauli-Fans, die auch dem Ganzen nicht abgeneigt waren, auch mal irgendwie, auf dem Faustsalat, sag ich mal, waren natürlich schnell zur Stelle und haben sich die ersten 5er-Gruppen gegriffen, deutlich in Überzahl, was dann in diesem besagten Video auch zu sehen ist. Und dann gab es halt an der Holzenstraße kleinen Faustsalat und Polizei schnell dazwischen gegangen und hat das Ganze wieder getrennt. So, das waren so die wenigen Vor-Derby- Emotionen so und ich bin dann, wie gesagt, ich habe mich am Hans-Albers-Platz mit einem Kollegen noch getroffen und Louis, eurem Kollegen, und haben noch ein Bier verhaftet und sind dann rübergegangen zum Millerntor. Es war auch echt nicht so wie sonst, ne, dass du auf dem Weg schon angepöbelt worden bist, weil es war echt keiner da. Ne? Also es war echt so entspannte Atmosphäre so. Und dann waren wir am Stadion, irgendwie Einlass ging relativ schnell. Du hattest dann auf den Plätzen, jeder hatte irgendwie seine Plätze zugewiesen, es waren immer Plätze dazwischen frei, genauso auch im Stehplatzbereich. Ja, das war schon wenig Derby-Feeling so, ne? Aber ich muss sagen, als das Spiel dann losging, war die Stimmung zumindest relativ gut. Natürlich nicht so, als wenn das Stadion voll gewesen wäre, aber die Stimmung war gut. Der HSV oder die HSV-Fans haben echt mega geil supported. Geile Sprüche und Gesänge.
Was denn? Welche denn?
Also, ich, also ich liebe es ja, wenn die Ultras da sind und Stimmung machen, aber jetzt hatte es so eine Eigendynamik, weil sie halt nicht da waren und es kamen echt viele so geile Oldschool-Gesänge, so wie Hup, Hup, Hubschrauber-Einsatz, so ja. Und was man schon lange nicht mehr gehört hat und das war, fand ich auf jeden Fall ganz cool und von St. Pauli-Seite kam relativ wenig, also es war wenig so irgendwie Gebäsche untereinander, also gegeneinander, HSV gegen St. Pauli, jeder war so ein bisschen auf sich bedacht. Ja, und dann das Spiel. Ich hatte ja irgendwie minimale Erwartungen und bin irgendwie wieder mal maximal enttäuscht worden. So, das, beschissen. Also wirklich beschissen.
Ich glaube, aufs Spiel gehen wir später auch noch ein. Aber ich muss ja sagen, wenn man nicht so Fan absoluter erster Klasse wie du bist dann und nicht immer im Stadion ist, was ich echt bewundern und richtig geil finde, dann bereitet man sich eben am Fernseher schon den ganzen Freitag vor. Und bei mir war das so, ich war auf Sylt und habe dann zu meiner Frau relativ früh gesagt, du, ich bin heute den halben Tag weg, weil wir müssen rechtzeitig Plätze reservieren. Ich will da unbedingt im Kompass in Westerland das Spiel sehen und war dann da mit meinem besten Freund und habe da irgendwie schon mal reserviert und zwar für unsere nächsten besten Freunde, für Gato und Co., die extra aus Hamburg dann an dem Tag angereist sind und wir waren da halt auch, ne, haben uns heiß gemacht, uns gefreut, waren voller Vorfreude, dass das jetzt heute endlich das Derby kommt. Die Derby-Woche in den WhatsApp-Gruppen glüht es ja vorher immer dann mit den typischen Sprüchen, ne? Was hat 20.000 Beine und nur 3 Zähne, ne? Die Fanszene von St. Pauli.
Ja, jetzt mal ganz so, ehrlich, jeder von uns war das so safe, das war so safe, dass wir dieses Mal gewinnen, oder?
Ja, es war so. Ich hatte auch ein ganz gutes, ja, müssen wir später nochmal drauf eingehen. Naja, auf jeden Fall, dann wurden uns schon erste Hindernisse in den Weg geräumt, gelegt. Gato, erzähl mal.
Also was war das genau? Welche Hindernisse?
Ja, auf der Hinfahrt.
Achso, ja, ich erzähl sogar, wir wollten nach Sylt fahren und dann mit dem Zug und da fuhren wir bis Itzehoe, weil dann gab es irgendwie einen Personenschaden auf den Gleisen und wir konnten nicht weiterfahren, mussten auf Ersatzbusse warten. Haben wir nicht gemacht, haben wir zu fünft so ein Taxi genommen für 200 Euro insgesamt, aber wollten einfach zum Spiel. Er hätte uns wahrscheinlich auch 3.000 Euro abluchsen können. So ein Derby verpasst man nicht, indem man in einem Ersatzbus der Deutschen Bahn in Itzehoe steht oder wartet oder fährt. Und dann sind wir angekommen auf der Insel. War gut bis zum Anpfiff, würde ich sagen. Ne? Dann ging das so.
Ihr wart ja schon ordentlich, ne, betrunken.
Ja, und gut, wir haben uns gut vorbereitet, ja.
Angefixt dann von dieser erschwerten Anreise und dann kommt sowas, ne? Aber gut.
Ja.
Bones, du hast im Wohnzimmer geguckt, oder?
Ich habe das Kind zu Bett gebracht. Ich habe von dem Spiel leider nur 50 Minuten gesehen, aber das, was ich gesehen habe, war unterirdisch und hat auch gereicht, um festzustellen, dass zumindest an diesem Nachmittag die Niederlage leider verdient war.
Bei uns Augen auf bei den Prioritäten.
Aber was man definitiv sagen muss, unabhängig vom Spielverlauf, man wurde haushoch wieder vom VAR beschissen in der 52. Ja, unabhängig vom Spielverlauf, das regt mich auf. Dass diese Scheiße, mein Gott, da geht der Holger einfach mal an die Seitmann und guckt sich diese Szene an. Das kann doch nicht sein, dass er einfach den Spacken da aus Köln das durchwinken lässt. Halleluja, dann entscheidet halt er selber. Er hat doch die Hoheit, die Entscheidungshoheit, dass er jetzt sagt, ich will mir das angucken, wenn er sich unsicher ist. Mein Gott.
Ja, es scheint ja auf der Seele gebrannt zu haben, aber das war tatsächlich auch für mich ein Schlag ins Gesicht, als, ich glaube, du hast das Video Muchel nochmal rumgeschickt, wo so wirklich von hinten Torkamera von hinten so glasklar zu sehen ist und im Stadion meinten auch viele so, ja, das hat man auch da halt schon erkannt.
Wir haben es im Stadion um mich rum alle so, ey, das war doch ein ganz klarer Elfmeter. Also, und er hat es noch nicht mal überprüft. Also es kam so, also das hast du im Stadion von der anderen Seite, ich meine, das war auf der anderen Seite von uns, vom Gästeblock, und du hast es ganz klar gesehen, im Sprint, dass da eine Berührung war, dass Jatta einfach gefallen ist.
Ja, aber aus Sicht des Schiris, der ja so halb links daneben stand, der hat ja nur gesehen, dass er da über seine eigenen Beine gestolpert ist. Der hat ja von der Seite vielleicht nicht diese Touchierung gesehen. Aber wenn du die Möglichkeit hast, mit einer Hintertorkamera das aufzulösen, dann muss doch dieser Idiot aus Köln sagen, guck dir das mal bitte an, ich habe jetzt hier, trau mich jetzt nicht da, mich festzulegen. Und das ist auch wieder so völlig dilettantisch aufgelöst von diesem scheiß DFB und von der verkackten DFL, dass die da einfach nicht mal jetzt eine Marschroute haben und sagen, okay, das ist eine zweifelhafte und keine eindeutige Entscheidung. Und dann muss er sagen, schau du dir das doch mal an, weil er, der Typ leitet das Spiel und er muss am Ende auch die Entscheidung treffen und nicht irgend so ein Idiot in Köln, der sich da im Keller 3 Holzen reinhackt und dann einfach sagt so, nö, ist nix, spiel weiter.
Ah, ja, absolut. Absolut, aber muss sagen, der Schiri hat es ja nicht gesehen oder nicht, also sonst hätte er ja irgendwas gemacht sozusagen oder überprüft. Also.
Aber wie ist denn da das Regelwerk? Also eigentlich ist es doch eine klare Fehlentscheidung, weil es ist
ja, doch ein Elfmeter. Ich glaube, Köln hat es auch nicht richtig gepeilt. Keiner von den beiden hat es gepeilt. Hätte einer gepeilt, dann hätte er irgendwas
passiert. Es kann doch nicht sein, dass bei Sky innerhalb von Sekunden eine Zeitlupe da ist, wo jeder sieht, dass das ein klarer Elfmeter ist, aber dass in Köln die noch
mehr zu dritt die Spacken da unten.
Also das verstehe ich tatsächlich echt nicht.
Naja, also kann man einfach abhaken, dass es scheiße war und fertig.
Kommen wir zum Spiel.
Auch, man kann fast auch sagen, scheiße und fertig. hat St. Pauli, was würdet ihr sagen, verdient gewonnen gegen den HSV? Also waren die auch einfach leistungsmäßig besser oder war das so ein Spiel, 3-2 haben sie ja gewonnen, wo man sagte so, ja, eigentlich wäre vielleicht dann doch noch was gegangen? Oder wie war da so eure Einschätzung?
Also am Ende des Tages haben sie verdient gewonnen. Punkt. So. Ich finde trotzdem, dass so wie ich jetzt gerade in sozialen Medien, wie der HSV wieder zerrissen wird, so extrem beschissen sehe ich es nicht. So, also Punkt. So, und ich finde, dass, also der Schiedsrichter hat auf jeden Fall seinen Teil dazu beigetragen. In der dritten Minute, glaube ich, hat Schonlau eine gelbe Karte bekommen. Wenn du da unseren Kapitän und Abwehrchef irgendwie, wenn der eine gelbe Karte bekommt, nach 3 Minuten, ohne Vorwarnung, oder mal eine Ermahnung hier, Digga, ey, ne, heute ein bisschen Piano, da nimmst du ihn eigentlich ab der dritten Minute, nimmst du ihn damit aus dem Spiel mit so einer gelben Karte. So, und das fand ich, war schon mal, wo der Schiedsrichter irgendwie echt. Dann kommt noch der Videobeweis. Also den Schiedsrichter fand ich unter aller Sau. Darf am Ende des Tages natürlich keine Entschuldigung dafür sein, dass du irgendwie 3-2 verlierst. Trotzdem, finde ich, hatten wir natürlich auch ein paar Chancen, auch in der ersten Halbzeit. Ich fand teilweise erschreckend, wie Jamra gespielt hat.
Oh ja, stimmt. Oh ja, auf den sind 2 Tore mindestens
gegangen, ja, ne? So, über seine Seite, dass, also, so sehr wir ihn irgendwie gegen Braunschweig noch gefeiert haben, weil er da einfach wirklich geil gespielt hat und genau dieses Walter-System irgendwie verinnerlicht hatte, so negativ war es jetzt gegen St. Pauli, weil über die Seite und seine Fehler. Mhm. Dann Ken Zombie, für mich ein Totalausfall. Mhm. Also den möchte ich wirklich nächste Woche nicht von Anfang an sehen. Sorry, raus mit ihm. Also wir hatten ja die letzte Woche auch schon darüber gesprochen, ob nicht Ken Zombie jetzt so der neue Gideon Jung wird oder Dennis Aogo oder wer auch immer so die Spieler, über die man sich irgendwie aufregt. Also tatsächlich für mich auch totale Arbeitsverweigerung. Klar, er gibt den Pass auf Jatta zum 1-1, aber das war für mich definitiv zu wenig.
So, wen gab es denn noch? Gab es Lichtblicke? Also für mich zum Beispiel war Glatzel, also ich will jetzt nicht krass hochloben, aber so macht das Tor ganz in Ordnung. Ich fand, es war okay irgendwie. Und Jatta, auch wenn ihm tatsächlich nicht alles gelungen ist, aber wenn irgendwas ging, dann über Jatta, fand ich.
Ich finde auch, man muss es differenzierter sehen, weil schwarz-weiß, ne, dafür bräuchten wir keinen Podcast machen. Und ich finde, kann man ja mal als ersten Schritt in Mannschaftsteile unterteilen. Und da muss ich sagen, sieht man bei Kicker selten, dass die Noten so unterschiedlich sind in einer Mannschaft, die verloren hat. Meistens sind ja fast immer alle schlecht, fast alle gut, vielleicht der Torschütze nochmal gut. Und hier sind eben, Jatta kriegt hier eben eine 2,0. Das musst du auch erstmal schaffen. Und die Offensivabteilung ist sowieso mit 3,5 Kittel, klar, weil er auch trifft, 2,5 Glatzel und 2,0 Jatta. Wenn man diese Noten als erstes vorlesen würde, dann würde man eigentlich denken, die Mannschaft hat 5-0 gewonnen, wenn das so weitergehen würde.
Ach sorry, Kittel, wenn der das 1-1 nicht macht, dann gehört er zur Halbzeit auch raus.
Ne? Absolut, absolut. Aber da muss ich sagen, ist meine Meinung ganz klar, dass wir in der Offensive jetzt keine schlechte Leistung gebracht haben. Ne? Ich finde, wir spielen uns Chancen raus, wir schießen auf Tor. Was natürlich gar nicht geht, ist die Defensive aktuell. Und auch leider muss ich bei Defensive sagen, sieht man total, dass so Mittelfeld und Abwehr in der Abstimmung überhaupt nicht harmonieren. Da sind viel zu große Räume offen, was da über unsere Halbbahn mittlerweile in den Strafraum laufen kann und von den Halbpositionen relativ unbedrängt und frei mit immer 3 Meter Vorsprung, ohne im Abseits zu stehen, reinläuft und auf Tor schießen kann, also gucken kann, wo sie auf Tor schießen. Und jeder Zweitligaspieler braucht unbedingt eine Sache und das ist Zeit. Sobald die Spieler keine Zeit haben, man eng an ihnen dran steht, sie womöglich sogar noch Körperkontakt haben, schießen dir die Dinger reihenweise, entweder treffen den Ball nicht mal oder schießen sie ihn dir in die dritte Etage. Aber hier im Moment, beim HSV, kriegen wir keinen Zugriff und da muss ich auch sagen, Jamra, auch Leibold. Aber zusammen mit den Innenverteidigern hatten da viel zu große Lücken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich war nicht, das war schon im Pokal so. Und da haben wir gegen eine Drittligamannschaft gespielt, die offensiv eben auch noch nicht so das große Feuerwerk abgebrannt hat. Und da erkennt man dann schon die Handschrift des Trainers, weil das ja auch in der Vergangenheit oft ein Problem war, zu offensiv. Ne? Viele Kommentare auch von den Fans gehen in die Richtung, wir spielen zu offensiv. Da stimmt noch nicht die Defensivleistung und Abstimmung, sich dann eben abzusichern oder kompakt dann als Mannschaft auch sich hinten reinzustellen. Und da mache ich mir große Sorgen, muss aber auch hier wieder erwähnen, ist mir viel zu früh und viel zu viel schwarz-weiß zu sagen, ja, der Coach kann das nicht. Auch ein Coach kann umstellen, auch ein Coach kann sich entwickeln, auch ein Coach muss nicht den gleichen Fehler 100-mal machen. Aber es ist natürlich sehr auffällig, wie früh in der Saison uns alle Gegner irgendwie schon so ein bisschen auf der Pfanne haben und wissen, wie sie gegen den HSV spielen können. In der Offensive zu eindeutig über Jatta. Entweder es geht über Jatta oder nichts geht. Und das ist natürlich für jeden Gegner super leicht. Darauf kann er sich super gut einstellen. Und dann gucken wir natürlich immer hinterher. Und das ist im Moment das Problem. Aber das muss ich sagen, Pauli, für mich, so weh es mir tut, sehe ich auch die Saison eher unter den Top 5. Und da muss ich abschließend nochmal erwähnen, wer sich Bremen und Schalke anguckt im Moment, der sieht, dass es einfach im Moment auch wieder so eine zweite Liga ist, wo keine Mannschaft, egal welche Qualität sie hat, einfach so mal alle planiert.
Ich fand übrigens Schonlau, ich sehe gerade, dass der Kicker ihm eine 4 gegeben hat, war für mich eigentlich mit einer der besten Spieler. Also zumindest aus Sicht im Stadion, was ich gesehen habe. Wie ich ja eben schon sagte, er hat nach 3 Minuten irgendwie eine gelbe Karte bekommen und war eigentlich gefühlt schon mit, eigentlich auch schon aus dem Spiel genommen, hat aber trotzdem, er war immer anspielbereit, der ist echt viele Wege gegangen, hat also für mich einer der besten Spieler beim HSV, dass er nur eine 4 bekommen hat, keine Ahnung warum, aber ja.
Grundsätzlich denke ich mal, sind wir alle überein, dass vor dem 1-1 der HSV sich nicht beschweren muss, wenn es da irgendwie 2-3-0 steht vor dem 1-1.
Weil HSV hätte auch knipsen können. Also ich meine.
Und also ich fand, nach den ersten 20 Minuten war Pauli nur am Drücker bis zur 40.
Genau, und das ist irgendwie, das haben wir, glaube ich, die letzten Spiele auch schon gesehen. Gegen Braunschweig war es auch so. Ab der 20. Minute wurde Braunschweig auf einen Fall, kriegten sie so eine starke Phase. Und also das ist mir jetzt die letzten Spiele so auch schon aufgefallen, dass immer so ab der 20. Minute der HSV immer so einen kleinen Knick bekommen hat. Also ein kleines gut, also ja. wo der Gegner einfach sie überrannt hat. So,
und oder? Dann habe ich ja eine generelle Abneigung gegen Tim Walter und sein Fußballsystem.
Ich würde sagen, das machen wir gleich, Tim Walter.
Ja.
Wir besprechen jetzt erstmal noch das Spiel.
Okay. Okay.
Und dann
ja, dann würde ich noch auf
Kittel. Gleich. Ich habe auch ein Zitat von dir bei uns, wir haben uns hier vorbereitet.
Weil für Kittel, ich finde, ja, er macht sein Tor, aber der war, also für mich war er nicht existent vor dem Tor. Also er hat Bälle hergeschenkt, keine Laufwege gegangen. Und da war Jatta deutlich präsenter, hat auch, da liefen auch dieses Mal, die haben letzte Woche erwähnt, oder vor 2 Wochen, da liefen ein Großteil der Angriffe über links, über Leibold. Das war diesmal genau umgekehrt, weil man gesehen hat, mit Jattas Geschwindigkeit konnte echt die ganzen Abwehrreihen überlaufen. Hätte er den ersten Minuten die Bälle besser reingegeben, hätte es auch schon für den HSV knipsen können.
Leibold wurde immer mit 2 Leuten auch hoch angepresst. Da ist er komplett aus dem Spiel
genommen worden. Und Kittel hat überhaupt keine Wege gemacht.
Also, was würdet ihr denn jetzt mal beim nächsten, gegen wen geht's jetzt?
Darmstadt nächste Woche Sonntag.
Ich habe gefühlt immer nur bis Pauli gedacht und danach nicht weiter. Gegen Darmstadt, was würdet ihr umstellen? Also, Muchel, du hast schon gesagt, Kinzombi raus.
Kittel raus.
Eventuell Kittel raus. Wir müssen ja nicht positionsgetreu machen. Ja. Jamra kann man auch überlegen. Man hat ja Wagnumann. Also, ich persönlich irgendwie in die Mannschaft integrieren, würde ich tatsächlich finde ich gut. Ich finde, Suhonen hat
einen geilen Job gemacht, ja.
Also war erfrischend.
Ja.
Ich muss sagen, ich finde, auch wenn ich noch nicht so viele Szenen gesehen habe, irgendwie Mikkel Kaufmann gefällt mir mit der Art und Weise.
Da habe ich eine wilde These mal zu Mikkel Kaufmann.
Oha.
Ich glaube, dass der uns die Saison überhaupt nicht weiterbringen wird. Ich glaube, das wird ein totaler Rohrkrepierer, tatsächlich.
Wieso?
Weiß ich nicht.
Einfach so.
Ja, ist einfach so ein Gefühl. Ich glaube, also so sehr ich mir es wünschen würde, hier einen den zu haben, der hier irgendwie durchstartet, glaube ich, dass der einfach ein totaler Rohrkrepierer wird.
Wir werden sehen, wir hoffen natürlich nicht, aber.
Nee, hoffe ich auch nicht, aber
ist eine gute wilde These. Oder eine These. Sagt mal kurz, Jonas David drin lassen oder auswechseln gegen Haier oder gegen Leistner?
Also das Tor ging ganz klar auch mit auf seine Kappe, ne? Okay. Also beide. Also klar, der Ball wird vorher irgendwie vertändelt, aber das ist zum Beispiel auch was, ne? Also wir werden ja bestimmt gleich nochmal über das System von Tim Walter sprechen. Mhm. alle Tore, die wir bis jetzt gefangen haben, bei allen vier Pflichtspielen, die wir bis jetzt hatten, waren bis jetzt individuelle Fehler. So, und ja, man kann sagen, dass diese individuellen Fehler durch das dem System geschuldet sind, aber das wäre mir zu einfach. Also ich finde, es ist einfach...
Für mich ist es so, tatsächlich, ich finde, es war mal wieder, und das hat, irgendwo habe ich das gelesen, oder in den letzten Tagen, ich habe relativ viel gelesen, aber und das fand ich eigentlich ganz treffend, es war mal wieder eine Drucksituation und HSV oder vorrangig die Spieler haben erneut nicht standgehalten. Und überlegt euch mal so die Momente, wenn man jetzt mal so 1-1 zusammenzählt, die letzten 3 Jahre sind wir nicht aufgestiegen. Ab wann haben wir schlecht gespielt? Immer, wo es ein bisschen druckreich wurde. Die Derbys haben wir alle schlecht gespielt, weil da vielleicht der Druck am höchsten ist. So, ne? Und es sind diese, wenn es drauf ankommt, ist der HSV konstant nicht da. Sei es der Trainer, sei es das Spielsystem, sei es die individuellen Fehler. Man weiß natürlich nicht ganz genau, woran es liegt. Man hat auch alles irgendwie schon mal ausgetauscht. Aber das ist halt, macht einen madig. Das ist jetzt anscheinend in der neuen Spielzeit auch wieder so ist, dass, wenn es drauf ankommt, man verscheißt einfach.
Ja.
Also, aber fand gut.
Ich übrigens nochmal ganz lustig zu unserem Podcast letzte Woche mit Kai Schiller, der meinte, dass die Presse eigentlich viel zu sachte hier mit den ganzen Themen umgeht. Mhm. Ich finde es jetzt schon wieder erstaunlich, wie die Presse sich schon wieder auf Tim Walter und alle anderen irgendwie stürzt und schon wieder irgendwie eigentlich damit rechnet, dass demnächst beim HSV wieder irgendwie eine Position offen ist und die Spieler an Pranger stellt. Ich meine, das ist der dritte Spieltag, das vierte Pflichtspiel. Wir haben davon ein Spiel und das war jetzt gegen St. Pauli verloren. Ärgerlich, so, aber wir haben 2 Spiele gewonnen und 1 unentschieden gespielt. Da kann man doch nicht von einem schlechten Saisonstart sprechen, oder?
Nicht. Ja, warte. Also schlechter Saisonstart, punktetechnisch.
Da steckt jetzt in der zweiten.
Genau, aber er ist jetzt so 4 Punkte aus 3 Spielen, so ist jetzt nicht völlig schlecht so, aber es ist nicht gut, sagen wir mal so, aber man hat ja zum Beispiel auch gesehen in unserer Kicktipp-Gruppe, also HSV Du Geile heißt die, falls ihr mit reingehen wollt jetzt noch und könnt tippen, aber auch das vor allem diskutieren, wurde ja viel diskutiert und von den, ich sag jetzt mal, gefühlten 500 Kommentaren ging es halt auch in 300 Kommentare über Tim Walter und das ist halt auch, was die Leute bewegt und da finde ich, ist wiederum in Ordnung, wenn die Presse das aufgreift, weil das halt ein zentrales Gesprächsthema ist bei HSV-Fans und wenn die den Artikel schreiben, dann wird halt wahrscheinlich viel konsumiert und viel gelesen. Also selbst Bones, sagen wir mal so, wenn Bones bei der Bild-Zeitung arbeiten würde, dann würde er wahrscheinlich Folgendes schreiben, denn das ist O-Ton in der Kick-Tipp-Gruppe, Bones Kommentar, für die Allgemeinheit. Nee, warte mal, willst du eine Sprachnachricht das vorlesen?
Geht, glaube ich, zum gleichen Thema gleich, ja?
Okay, ich lese einmal Bones, weil ich gerade angekündigt habe. Er schreibt, ich weiß, es ist der dritte Spieltag, aber Walter raus. Dieses Spielsystem ist ein Riesenhaufen Scheiße. Mit Walter spielst du eine Saison auf Platz 6 bis 10. Leicht auszurechnen, die rechte Seite kann mit Jatta nur gerade ausspielen und ist technisch unterirdisch. Mit dem Coach hat man sich völlig verzockt.
Auf unserem gewohnten
das Platz 4 Saison beenden. Das war jetzt erstmal Bones.
Ganz nervös, Muchel schon.
Und Muchel spielt noch eine Sprachnachricht ab, die auch in die gleiche Richtung geht.
Genau, oder? Wir haben von Dennis Hamburg eine Sprachnachricht bekommen und ich spiele sie mal ab.
Moin Männer, meine wilde These, Tim Walter wird definitiv nicht bis Saisonende Trainer des Hamburger Sportvereins sein. Einfach aufgrund der Tatsache, dass sein Spiel oder seine Taktik viel zu risikobehaftet ist, als dass es sich über eine Saison auszahlen würde und dass wir dadurch so viele Gegentore kriegen werden und so wenig Siege am Ende des Tages einfahren werden.
Ja, also da muss ich auch sagen, ich bin komplett bei euch. Es ist völlig legitim, wenn es die Fans beschäftigt, darüber zu diskutieren, ob Tim Walter der richtige Mann ist. Auch wenn es natürlich völlig unberechtigt ist, irgendwelche Zeugnisse und Fazits nach dem dritten Spieltag zu ziehen. So. Also das geht gar nicht. Und man muss auch mal sagen, das Thema Aufstieg oder so lange wie möglich, um den Aufstieg mitzuspielen, das darf heute kein Thema sein. Aber ich bin bei den Fans, weil ich glaube, ihr habt eben über Personalrotation gesprochen, wer muss wie getauscht werden. Sehe ich nicht. Ich sehe es nicht, dass es eine Personalfrage ist. Ich sehe es so, dass die Mannschaft taktisch tatsächlich von Tim Walter in der Defensivarbeit schlecht eingestellt war. Also das reicht nicht aus, um in der zweiten Liga halbwegs erfolgreich zu sein. Offensiv, dass alles aber ganz okay ist.
Und ich finde, man muss jetzt Tim Walter, ich wiederhole mich da, einfach zugestehen, dass auch er seine Lehren aus Spielen zieht, dass auch er in der Lage ist, die Defensive jetzt zu stabilisieren. Und dann ist auch wieder alles möglich. Also ich finde, das ist mir jetzt zu einfach zu sagen, das wird immer so bleiben, das wird sich nicht mehr ändern.
Jetzt muss ich da mal ein bisschen ausholen. Und zwar ist meine Antipathie gegen Tim Walter darin begründet, weil seit 6 Jahren, ich glaube, oder 5 Jahren, wo er bei Bayern 2 angefangen ist, spielt er diesen Quatsch mit weit vorrückender Mittelfeld- und weit aufrückender Angriffslinie, dass er die beiden Innenverteidiger deswegen immer vorziehen muss. Und das ist ja genau das, was beim HSV im Moment noch nicht klappt. Nämlich, dass die beiden Innenverteidiger, David und Schonau, häufig leichte Ballverluste oder auch schon mehrere Ballverluste im Spielaufbau haben, was uns in Kontersituationen reinlaufen lässt. Dieses System spielt Walter, hat er bei Bayern 2 spielen lassen, bei Kiel, bei Stuttgart und auch bei jetzt beim HSV. Und in Stuttgart hat er sich damals mit Mislintat und Hitzelsberger angelegt, die ihn da ermahnt haben, das klappt so nicht mehr, wir sind leicht ausrechenbar. Die Gegner wissen, dass wir mit 2 Pressinglinien kommen und die Innenverteidiger aufrücken. Er hat sich dann gegen Hitzelsberger durchgesetzt und meinte so, mir redet hier keiner in den Job rein, ich bin der Trainer, ich entscheide, wo es lang geht. Das heißt, er ist in Stuttgart schon nicht von seiner Devise abgerückt, als die Ergebnisse nicht gefallen sind. Und
aber
lass mich bitte ausreden. Zu Muchels Aussage führen, wir hatten einen passablen Saisonstart. Wir hatten in Dresden nur eine von 2 Halbzeiten. Wir hatten in der zweiten Halbzeit gegen Dresden zu Hause keinen Torschuss zustande gebracht. Wir haben gegen Pauli 40, 50 Minuten völlig hergeschenkt. Wir haben gegen einen Drittligisten im Pokal die ganze zweite Halbzeit richtig geschwommen durch so einen glücklichen Eckball, der über alle Köpfe hinweg trudelt, hält Glatzel den Fuß rein. Gegen Schalke hast du die ersten 30 Minuten völlig verschlafen. Ich finde nicht, dass wir hier gerade einen souveränen Fußball vom HSV sehen. Und
am Ende zählen doch die Punkte. Also ich meine,
ja, die sind ja auch nicht überragend. Also sorry.
Aber auf welchem Platz war, also als Tim Walter in Stuttgart, als er entlassen worden ist, war er Vierter? Glaube ich, 4. Platz, oder? Da kann man ja auch nicht davon sprechen, dass er einfach schlechte Arbeit geleistet hat bei denen.
Er ist natürlich auch
das im Vierten.
Es ging 5. Auf jeden Fall hatten die den Kontakt zur Spitze verloren und der direkte Wiederaufstieg war gefährdet.
Als Aufsteiger waren sie auf dem 4. Platz und haben Tim Walter entlassen. Sie
sind abgestiegen vorher. Und die wollten mit Tim Walter wieder hoch. Ja. Die wollten mit Tim Walter hoch und haben es dann verkackt. Tim Walter, die hatten da eine Phase, wo sie nicht mehr gewonnen hatten. Und der Höhepunkt war ja auch unter anderem im Ende der Hinrunde, wo Tim Walters System gegen den HSV dermaßen auseinandergenommen wurde, wo man 6-2 in Hamburg verloren hat, wo er auch halt, wo man gesehen hat, dieses Spiel mit den weit vorrückenden Innenverteidigern ist so anfällig. Und jetzt, um den Bogen zu Walters Taktik zu schlagen, du brauchst eine Mannschaft, die individuell eine sehr hohe Spielklasse hat, die diese Bälle halt nicht verliert, die der HSV gerade verliert. Und ich finde, dass diese HSV-Verteidigung spielerisch nicht diesem Spielsystem von Walter gewachsen ist. Und deswegen denke ich, Walters System passt nicht zu diesem Niveau, was der Kader hat. Und deswegen müsstest du entweder die Taktik ändern, oder wenn Walter es nicht schafft, diese Taktik zu ändern, musst du ihn so schnell wie möglich da entfernen, weil er hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er eigentlich keiner ist, der von seiner Linie abrückt.
Bones, aber ich finde, deine Kritik, muss ich ganz ehrlich sagen, bringt es am krassesten auf den Punkt, würde Walter am krassesten weiterhelfen, weil das ist genau klar und deutlich in your face, was da nicht läuft. Aber ich finde deine Einschätzung der Mannschaft, was du von ihr erwartest, viel zu hoch gegriffen. Weil ich finde, 30 schwache Minuten gegen Schalke, ja klar, die haben Marktwert als Mannschaft, der ist dreimal so hoch. Ich habe mir heute mal in der Vorbereitung mal die Marktwerte angucken. Wenn ich mir Wagnumann rausnehme, der bei uns der teuerste Spieler ist, da haben wir was mit 2,5 Millionen von Leibold noch danach, was danach kommt. Schalke hat da noch irgendwelche Spieler, klar, die werden um ein Drittel noch angepasst, in Höhe von Abwehrrecken, in Höhe von 15, 20 Millionen noch da rumlaufen. Und da, finde ich, muss man dann sagen, Kritik am Walter System, was der HSV im Moment schlecht macht, ja, Erwartungshaltung, irgendwie passablen Fußball über 90 Minuten einen Gegner zu dominieren, gegen Schalke, no way. Ich finde, ehrlich gesagt, mittlerweile gegen Pauli, auf Pauli in einem Derby, da musst du auf Sieg gehen, da ist mir am Ende scheißegal, da musst du das Spiel lange offen halten, wenn du es nicht irgendwie durch Glück in Führung liegst. Da kannst du aber, da bin ich wieder bei dir, kannst du nicht ins offene Messer rennen, das ist dumm, da machst du dir das Leben selbst schwer. Aber wir müssen uns mal von den Gedanken wieder trennen, HSV als HSV, gerade jetzt mit dieser Truppe, die nicht zu viel mehr in der Lage ist, da sind wir uns wieder einig, dass die Mannschaft ja jetzt nicht besser geworden ist in den letzten Jahren, die Gegner zu dominieren. Da müssen 60 Minuten ausreichen, um am Ende gegen Regensburg irgendwie 2-1 oder 1-0 gewonnen zu haben. Mhm. Und wenn 60 Minuten ausreichen, dann müssen in den restlichen 30 Minuten, wo der Gegner halt gut ist, muss halt der Einsatz stimmen und der Kampf. Und den habe ich eben auch nicht gegen St. Pauli gesehen. Mhm. Aber wenn du jetzt am Einsatz und am Kampf noch ein bisschen eine Schraube mal hochdrehst, dazu mal die Einstellung wechselst, dass du nicht immer gleich nervös wirst, was Gato angesprochen hast, und sagst, Scheiße, wir liegen hier hinten. Ja, na klar können wir hier mal hinten liegen. Gegen jeden Gegner können wir mal hinten liegen. Wir sind hier nicht Real Madrid, der immer in Führung gehen muss und dann nach der Führung mit 3-0 abschließt. Und wenn du dann gleichzeitig noch die Defensive stärkst, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und ich finde es unfair, Tim Walter, auch wenn er immer schon das gleiche System gespielt hat, zu sagen, auch dieses Mal wirst du es nicht lernen. Nicht nach 3 Spieltagen.
Ja, also wir werden
hitzige
sehen.
Hitzige Diskussion.
Hitzige Diskussion. Ich finde, also darüber... Jeder hat da eine eigene Meinung zu. Das hat man jetzt auch hier gesehen, hat man in unserer, wie gesagt, Kick-Tipp-Gruppe auch gesehen. Es ist natürlich super schwierig, so, weil wir erst ein paar Pflichtspiele gespielt haben. Ich denke mal, zum Ende, nach so noch 10 weiteren Spieltagen, kann man das dann alles mal so ein bisschen besser einschätzen. Aber das erste Bild bleibt jetzt erstmal.
Und Skatkopf schreibt uns auch bei Instagram auf HSV, meine Frau, These, wir haben ein mentales Problem in Derbys. Und ja, das würde ich wahrscheinlich nicht nur in Derbys, sondern allgemein eher unterstreichen, dass wir tatsächlich ein mentales Problem haben. Und das nicht erst seit dieser Saison, sondern schon eine ganze Weile.
Der HSV arbeitet ja mit Mentaltrainer, endlich mal, glaube ich, oder seit ein paar Jahren, keine Ahnung. Aber
hoffentlich nicht seit ein paar Jahren.
Ja, ja, hoffentlich. Oder sie wechseln ihn dann zumindest. Ja. Also es scheint, aber gut, darüber haben wir auch schon diskutiert. Ja. Wir haben jetzt alles schon mal gewechselt, alle Spieler, Trainer, Funktionäre, mit Fans, ohne Fans. Also,
alle Stellschrauben wurden gedreht.
Man weiß es nicht. Am Ende des Tages, natürlich befinden wir uns genau in der gleichen Leier wie letzten Jahre. Und wenn the trend your friend ist, dann wird es eng dieses Jahr. Marcel Ludden hat uns auf Instagram aber auch noch geschrieben, also einen relativ langen Text, lese ich jetzt nicht alles vor, aber es fehlen nach wie vor zwei Spieler, die zum einen das Mittelfeld mit der Abwehr verbinden und einer, der Mittelfeld und Sturm verbindet. Das wären die Schlüsselspieler für diese Saison und da muss nachgelegt werden. Seht ihr das auch noch? Jetzt nachlegen, wo sind unsere größten Baustellen?
Dazu haben wir auch noch eine Sprachnachricht von Markus Grubert bekommen. Vielleicht kann ich die dazu noch mal kurz abspielen, weil es geht, glaube ich, auf ein ähnliches Thema.
Jo, hallo, liebes HSV, meine Frau-Team. auch ich war sehr euphorisiert am Freitag und eigentlich guter Dinge. Leider hat das nicht geklappt. Und während des Spiels hat sich für mich deutlich gezeigt, dass uns ein Duziak fehlt mit seiner Technik. Wir brauchen nun definitiv noch einen Zehner, weil Ludovic Reis noch nicht so weit ist. Wir brauchen noch mindestens einen Sechser und noch einen guten, schnellen Außenspieler. Dann ja, hoffe ich, dass es besser wird. Wir sind halt noch nicht eingespielt. Das braucht noch seine Zeit. Aber jetzt schon die Flinte ins Korn zu schmeißen, wäre deutlich zu früh.
Ja, schließt ja im Endeffekt an die Frage auch an, oder an die Meinung an, dass wir jemanden brauchen, der quasi den offensiven Part bekämpft. Und
die Frage ist nur, wer, ne?
Und das muss für mich ein Unterschiedsspieler sein, weil ich wollte auch gerade an Bones fragen, was ist eigentlich mit der ganzen Kohle passiert? Also wir haben doch jetzt ganz gut Kohle eingenommen. Wird die immer irgendwie für eine neue Stadiontreppe ausgegeben oder fließt die in die Mannschaft rein? Ich sehe es mich ganz genauso. Man kann noch nachrüsten. Die Mannschaft muss jetzt auch noch nicht stehen, aber ich finde, man braucht jetzt Unterschiedsspieler. Für mich nicht nur in der Offensive. Ich habe es vorhin schon gesagt, für mich bräuchte man noch einen erstklassigen Innenverteidiger. Und für mir gefällt die Kombi im Mittelfeld nicht gerade. Ich sehe es wie du, Muche. Ken Zombie ist für mich so auf einem starken Weg zum nächsten Jungen. Deswegen jetzt bitte, wir haben jetzt so oft und viel auf den gebaut, ist jetzt auch mal langsam over. Ja, ja. Der wird
und in Kittel meiner auch. Sorry, Kittel hat bei uns auch noch nicht einmal das abgerufen. Das ist so ein Spieler, der schwankt zwischen Genie und Wahnsinn. So, aber mehr Wahnsinn, weil er uns einfach in den Wahnsinn treibt. So, und ich meine, jetzt hast du auch im Vorwege zum Derby, hast du in der Presse gelesen oder auch gesehen beim Abendblatt, dass Walter ihn zur Seite genommen hat, Einzelgespräche mit Kittel geführt hat. Also ich habe das Gefühl, bei dem kommt nichts an.
Genau, aber eigentlich, ich meine, wenn Wagnumann jetzt eventuell noch geht oder ein anderer, dann sind die Kassen sind die Kassen
voll. Ich meine, wie viel haben wir bekommen für, wir haben 7 Millionen bekommen für
Onana.
Dann haben wir jetzt 750.000 ist gerade bestätigt worden für Dudziak. So, dann ist noch Geld geflossen von von Reis Kleber. Das, da ist, ist ja dieser Gerichtsstreit. Ist ja
auch so, mit der Brasilien dort.
Genau. Ne?
Kam die Kohle endlich?
Da ist die Kohle jetzt auch gekommen, laut Presse.
4,5 Millionen waren das ja irgendwie.
Ja.
3,5
irgendwie. Aber Bones, haben wir Geld zum Ausgeben oder nicht? Also
eigentlich nicht bei den Verbindlichkeiten, aber ich glaube, man hat ja jetzt ein bisschen Spielraum durch die Transfers und ich glaube, Jonas Bold ist sich der Notlage im Mannschaftsgefüge auch bewusst, dass er da auf jeden Fall nochmal tätig werden möchte.
Aber was wäre für dich Prio 1? Was für ein Spielertyp?
Wir sehen ja beim HSV aktuell wieder die Situation, die wir seit 3 Jahren sehen, und zwar, dass sich die Gegner hinten reinstellen und der HSV sich immer 16er festläuft. Und deswegen wäre ich bei Kai, dass du einen unterschiedlichen Spieler brauchst, aber auch auf dem Niveau, dass er irgendwie so ein der Geistesblitze liefert, der so einen Steckpass spielt, den kein anderer sieht, dass du halt wirklich dir diesen Schuss in der Box erarbeitest, und das schaffen die anderen 7 oder 6.
Haben wir so einen Spieler überhaupt noch? So ein Raphael van der Vaart. Also
reaktivieren,
Neu.
Irgendwie
mit dem man sich identifiziert. Ja, das ist das Problem. Ich glaube, diese Spieler bekommen wir nicht. Und ich glaube auch tatsächlich.
Lee, mit Lee haben wir es ja probiert, der jetzt bei Mainz auch eine gute Partie gemacht hat.
Von Mainz, also
für eine B11, ne?
Ja, den hätte ich gern beim HSV gesehen, den Lee.
Absolut, aber ich glaube, es ist tatsächlich schwierig, die Spieler zu bekommen. Mit Geld zu scheißen will man jetzt auch nicht. Und genauso schwierig, glaube ich, war es, glaube ich, auch wahrscheinlich, irgendwie einen Trainer zu bekommen, der...
Übrigens, Katzer Witz nebenbei, Geld zuscheißen. Ratet mal, wer gerade mit Geld zugeschissen wird. Ja, wer mehr verdient als in seinem restlichen Leben und schon einige Jahre auf dem Buckel hat, Kühne. Also da hörst du immer nur eine Rekordgewinnsumme nach der anderen. Ey. Also der Junge hat mehr Geld verdient in diesem Jahr als in den letzten 10 Jahren davor, wirklich jetzt. Und
investiert jetzt beim HSV Handball.
Ja,
also echt? Beim HSV Handball? Ah Gott, irgendwas haben wir falsch gemacht beim Fußball. Ich würde gerne seine Millionen jetzt nehmen, so mal so 100 Millionen.
Okay, aber sorry, ich habe abgelenkt, war ein bisschen unsachlich von mir, aber enough, musste ich gerade dran denken.
Nee, also wir sind ja auch mehr oder weniger, haben wir jetzt alles einmal durchdiskutiert. Ihr habt natürlich noch ganz, ganz viele Fragen bei Instagram gestellt. Und bei Kicktipp auch hitzige Diskussionen. Ich würde sagen, die grundlegenden Sachen haben wir jetzt abgefrühstückt. Hat jemand noch von euch irgendwie unbedingt eine Sache, die er loswerden will, oder irgendeine wilde These oder irgendwas, was, keine Ahnung, sich ändern muss nächste Woche?
Also Kampf 90 schreibt uns noch eine steile These. Schlechte Vorrunde, Mega-Rückrunde, gleich Aufstieg.
Ja, Rückrundentrainer.
Ja, also deswegen fand ich die Tabelle lächerlich. Wenn wir jetzt 9 Punkte hätten, mit Abstand führen würden, wäre... Würden wir
jetzt schon von Europa sprechen.
Nee, da würde doch die Verunsicherung erst recht bald wieder losgehen. Würde auch jeder sagen, ja, wir scheißen wieder eine Rückrunde ab. Also Tabelle ist mir Latte im Moment. Wirklich völlig Latte.
Ja. Und Darmstadt wird, glaube ich, schwer nächste Woche. Also die haben ja jetzt auch nicht so schlecht gespielt am Wochenende.
Da wollte ich sagen, wundert mich, dass Gato das noch gar nicht angesprochen hat, Tipico-mäßig. Also wenn es irgendwo mal ein Torfeuerwerk geben muss, dann ja wohl im nächsten Spiel. Also Darmstadt, schwach in der Defensive, spielt nur Halligalli-Offensive und HSV im Moment das Gleiche. Also,
Jasula ohne Helm.
Ja, Sensation. Ja. Klaus ohne Helm. Also,
aber wenn der auch nur annähernd so viele Querpässe im Mittelfeld macht wie bei uns direkt zum Gegner, also dann sind das Einladungen, die kann man nicht ausschlagen. Also deswegen, Gato, was meinst du? Einfach nur auf viele Tore setzen?
Ja. Also mehr als 2,5 Tore ist, glaube ich, Pflicht, aber da gibt es wahrscheinlich auch noch, die Quoten sind noch nicht draußen, zumindest für das Spiel gegen Darmstadt. Für erste Liga schon draußen.
Nee. Ich guck da unten.
Ja, weil sind nur 2 Wetten irgendwie. Also ja, die Quote auf den HSV ist 1,65. Zu Hause gegen Darmstadt, ne? 1,65 muss man eigentlich fast mitnehmen. Aber es sind jetzt noch nicht die ganzen einzelnen Torquoten sozusagen raus. Kommt wahrscheinlich im Laufe des Abends. Ja, also ich würde mal sagen, ich bin schon dafür, die Mannschaft mal so ein bisschen durchzurütteln, so 3, 4 Spieler vielleicht sogar auch auswechseln, und ja, da müssen wir sehen, ne? Also in der Tabelle, wie gesagt, ist nichts verloren, so Bremen hinter uns, Schalke hinter uns, alles gut, leider Pauli vor uns, Darmstadt ist auf Platz 12, haben gewonnen, das letzte Spiel haben 3 Punkte, ja, also
muss man sagen, Ingolstadt ist auch...
Ingolstadt ist aber auch absteigend.
Graubig, ne? Genau.
Gehen runter. Gut, wir werden sehen. Wir bleiben weiter in Kontakt.
Eine schnelle Frage habe ich dieses
Mal. Oh ja, ah ja, ach ja, eine schnelle, zwei schnelle Fragen.
Aber vielleicht eine. Hat gleich noch jemand eine. Also einmal Gerd Müller, ne, ist ja von uns gegangen. So, das ist ein sehr trauriger Moment, auch für uns als HSV-Fans. Und deswegen eine schnelle Frage. Wie oft war Gerd Müller eigentlich Torschützenkönig? Wisst ihr das?
Ich würde sagen, ich weiß es nicht, ich würde tippen so 9-mal.
Ich schwanke, ich habe es irgendwo gelesen, 4 oder 7-mal, ich weiß aber nicht.
Dann sagt Bones 4 und ich 7.
Und?
Kai, 7-mal.
Ah, siehst du. 4 ist zu wenig für so einen Champion, 4 geht gar nicht.
Ja, herrlich, herrlich. Ja, also das war heute eine schnelle Frage. Die zweite schnelle Frage. Nächstes Mal dann 3 schnelle Fragen.
Ach, hast du mal eine Schätzfrage? Wie viele Punkte schätzt ihr, hat der HSV nach 17 Spieltagen diese Saison? Punkte.
Punkte? Ich sage 66.
Du kannst nur 51 nach 17 Spieltagen maximal haben.
Du meintest jetzt am Saisonende.
Hinrunde. Achso, Hinrunde. Nee, nicht Hinrunde. 17 Spieltage.
Ja, 33.
Ich sag 36.
Bin auch bei 33.
Ich sag 28.
Ein bisschen Pessimist.
Aber jetzt sage ich noch eine Frage, die finde ich mir nicht spannend. Welcher Spieler ist aktuell der teuerste Spieler in der zweiten Liga? Mit Abstand. Ich gebe einen ersten Tipp. Er kommt aus der Türkei und spielt natürlich bei... Bei Schalke, Muchel hat es richtig gesagt.
Karak?
Richtig. Marktwert 25 Millionen. Krass. Danach Harit mit 10 Millionen. Also
nicht viel.
Wird hier nicht mal mehr. Ja. Also da siehst du schon, noch, was für Qualität da im Kader steckt.
Aber also so nervig jetzt unser Derby-Niederlage war, man schielt ja auch immer mal zu unseren Nachbarn an die Weser rüber. Und
ja, das ist schön.
Dann denkt man immer so, okay, es ist nicht nur bei uns alles so beschissen, sondern
genau,
auch da.
Genau, stopp. Und damit wir es mal schöner machen. Bones, wie viele Punkte hat Werder Bremen nach der Hinrunde?
Bremen hat nach 17 Spieltagen 14.
Ja, das also.
Also bei Bremen muss man sagen, welcome to the jungle, zweite Liga.
Man freut sich, dass sie halt noch diese 3 beschissenen Jahre vor sich haben, vor ihnen haben, die wir jetzt halt auch gerade schon durchgemacht haben. Also das ist einfach, wir sind wie so ein 3 Jahre älterer Bruder, die geht auch nochmal durch die Pubertät quasi in der zweiten Liga und müssen die ganze Scheiße nochmal erleben.
Ich hatte es irgendwo gelesen, dass, also Frank Baumann wurde ja vom ganzen Stadion mit Rausrufen irgendwie gefeiert, also gefeiert im negativen Sinne. Und ich hatte irgendwo gelesen, dass er angekündigt hatte, noch 17 Transfers
genau.
Bis zum Saisonstart.
Vor 2 Wochen, 10 bis 15 Transfers werden wir noch realisieren. Ja. Was er vergessen hat, er muss erstmal Spieler verkaufen, weil Bremen kein Geld hat. Und im Moment kriegen sie keine Spieler verkauft, weil die so scheiße sind.
Und sie haben, glaube ich, noch nicht
einen. Nicht einen einzigen. Also Frank Baumann ist gerade ein Riesenhaufen Code da drüben. Aber er ist so schön, dass tröstet einen ein bisschen über den HSV hinweg. Aber man muss sagen, Schalke auch nur 1-1 gegen Aue.
Und Aue ist auch nicht Real Madrid. Ne?
Genau, also man muss bei diesem Verein sagen, willkommen im Puff hier unten, zweite Liga, das ist eine richtige...
Aber das ist halt die zweite Liga, ne?
Ja,
da
genau.
Kann jeder jeden schlagen, deswegen tut uns da ein bisschen Demut auch ganz gut.
Genau so.
Um zu sagen, so ey, wir sind auch nur ein Zweitligaverein jetzt und wir spielen hier mit Sicherheit nicht um den Aufstieg. Vielleicht sind wir die Überraschungsmannschaft dieses Jahr, was ich noch nicht glaube, aber vielleicht passiert es so. Tatsächlich glaube ich, dass unser Stadtteilverein hier eine ganz gute Saison hinlegen wird, wie du es eben auch schon
positioniert
hast. Lass uns nach 10 Spieltagen mal gucken.
Ja, auf jeden Fall. Also deswegen, für mich ist es jetzt auch noch viel zu früh, irgendeine Prognose und irgendein Fazit zu ziehen.
Halt daraus.
Und ja, außer Glatzel, von dem halte ich nichts.
Gut. Also, dann bis zum nächsten Mal und nur der HSV.
Nur der HSV.